für das Vorrecht, dass wir hier sein dürfen, sein Wort zu hören, ihn anzubeten, ja, ihm den schuldigen Dank darzubringen für das, was er an uns getan hat. Wir sollten Dankbare werden, Dankbare für all das Reden des Herrn, für die Erlösung, für die Rettung, für das volle und ganze Heil, das wir empfangen haben. Ihr wisst ja, wenn Menschen gläubig werden und in der ersten Liebe brennen, dann haben sie nur ein Thema, nämlich das, was Gott an ihnen getan hat. Und sie können nicht anders, als darüber sprechen. Und wenn dann die Abkühlung kommt und wenn die Dinge lau und träge werden und sich Gleichgültigkeit einstellt, dann wird es ganz anders. Aber Gott will uns zur ersten Liebe zurückbringen, denn das gehört dazu. Die Wiedererstattung ist auch ein Zurückbringen in das Wort Gottes, in den Geist Gottes, in die Liebe Gottes. Grundsätzlich alles, was am Anfang war, muss am Ende sein. Ein Herz und eine Seele, vereinigt unter einem Haupt, Jesus Christus, unserem Herrn. Eine Sprache, ein Glaube, ein Herr, eine Taufe, ein Wort Gottes, ja, ein Herz und eine Seele vor unserem Gott. Und in solch einer Atmosphäre ist dann auch alles möglich. Dann braucht sich niemand mehr anzustrengen, um glauben zu wollen. Dann hat er Mühe und muss sich zurückhalten, weil es ihn mitreißt, übergeht, überwältigt von all dem, was Gott getan hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob alle, die in dieser Zeit gläubig sind, auf ein Erlebnis zurückblicken können, dass sie wirklich mit Gott hatten. Auf einen Tag, auf eine Stunde, in der ihnen ein neues Leben zuteil wurde. Eine Stunde, in der Gott ihnen begegnete. Nicht nur eine Stunde, in der sie eine Predigt hörten, sondern wo die göttliche Antwort im Herzen kam und man wirklich wusste, jetzt hat der Herr mich gemeint, mich gerettet, mir vergeben, jetzt bin ich sein. Wir haben ja hier im Einleitungswort in Römer 9 alle mitgelesen: Ich werde das, was nicht mein Volk ist, mein Volk nennen und der Ungeliebten den Namen Geliebte beilegen. Und es wird geschehen an dem Orte, wo man zu ihnen gesagt hat, ihr seid nicht mein Volk, dort werden sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Wenn wir ganz kurz betonen, dass an allen Gotteskindern jedes Wort, das an die Gotteskinder gerichtet ist, Erfüllung finden muss. Unsere Bekehrung muss mit der Bekehrung derer im Urchristentum übereinstimmen. Unser Glaube, unsere Lehre, alles muss mit dem, wie es am Anfang war, übereinstimmen. Und dahin kommen wir ja jetzt zurück. Und wir schämen uns nicht zu bekennen, dass wir noch nicht da sind, wo Gott uns hinhaben möchte. Aber wir haben uns ihm zur Verfügung gestellt und glauben, dass er uns nicht enttäuschen wird und kann, sondern dass er das angefangene Werk in uns zur Vollendung bringen wird, was ich mir selber und uns allen wünsche, ist eine mächtige Ausgießung des Heiligen Geistes. Eine wirkliche Ausgießung des Heiligen Geistes. Wichtig ist zu dem Zeitpunkt, dass kein anderer Same mehr in unserem Herzen ist. Dass wir den göttlichen Samen allein darin tragen. Denn auch diesmal wird es so sein, dass der Regen nur den Samen hervorbringen kann, der im Herzen ist. Und wenn dann zweierlei Samen sind, werden auch zweierlei Dinge hervorkommen. Und dann müssen wir die Frage stellen, wie sie Gottes Wort uns stellt, kann aus der gleichen Quelle süß und bitter hervorkommen? Wollen wir Gott zur Eifersucht reizen? Nein, wir wollen darauf hören, was er uns zu sagen hat und von Herzen darauf eingehen. Wir haben begriffen, dass die eigentliche Sünde, die das Ganze ins Rollen brachte, war der Unglaube dem Worte Gottes gegenüber. Und jetzt der Glaube an das Wort Gottes ohne jeglichen Abstrich muss uns und wird uns dahin zurückbringen, nämlich in den Stand mit Gott, wo die Menschen oder in dem die Menschen waren, ehe der Unglaube sich einschaltete, breit machte und alles andere nach sich zog. Bruder Brenhim hat ja immer den Chorus singen lassen, Glaube nur, glaube nur. Aber es geht ja nicht nur um zu glauben. Wenn wir heute Menschen treffen, sie glauben alles Mögliche und Unmögliche. Und wenn man den Jakobusbrief liest, dann steht's in einem Vers geschrieben, der Teufel glaubt auch und zittert. Also wenn es nur um den landläufigen Begriff Glauben geht, dann glaubt ein jeder etwas. Und wenn er glaubt, dass er nichts glaubt. Aber irgendwie ist das Wort Glaube doch im Munde der Menschen. Darum geht es aber nicht. Sondern zu glauben, wie die Schrift gesagt hat. Zu diesem ursprünglichen, von Gott verankerten Glauben an sein Wort, an sein Reden, an seine Gegenwart, an ihn selber. Dieser Glaube hängt ja mit dem, was er sagte und mit dem, was er ist, zusammen. Und daher ist der große Wert auf die Verkündigung und nicht auf Gefühlserlebnisse gelegt worden. Tanzen und springen, tja, das könnten wir alle noch, so uns nicht allzu schlecht zumute ist und unsere Glieder uns noch zur Verfügung stehen, das zu tun. Obwohl, wenn Gott segnet, dann kann alles geschehen. Aber dann geschieht es nicht auf Kommando. Dann geschieht es nicht, weil jemand es möchte oder ankündigt, sondern dann geschieht es an den Menschen und in den Menschen, die die Gnade Gottes erlebt haben. Wenn ein Krüppel geheilt wird und danach im Tempel springt, dann ist das eine Selbstverständlichkeit. Dann hat ihm niemand gesagt, so führe jetzt vor, was du kannst, sondern er war überwältigt. Uns geht es darum, nicht von außen nach innen hinein zu wirken und eine Atmosphäre zu schaffen, sondern dass Gottes Wort unsere Seele erreicht und der Geist Gottes in unsere Seele das alles zur Auswirkung bringen kann, dass sich dann auch nach außen hin sichtbar kundtun kann. Das möchten wir. Das Äußere wird das Innere wohl kaum nach sich ziehen, aber das Innere wird das Äußere mitreißen. Daran wird nichts zu ändern sein. Und so möchten wir Gott und seinem Worte den Vorrang in allem lassen. Mit Absicht haben wir davon abgesehen, den Menschen etwas vorzumachen oder uns selber, weil wir wissen, dass wir eines Tages vor dem Herrn stehen müssen. Und denkt daran, als Bruder Brenhim ins Paradies hinübergenommen wurde und all die Herrlichkeit sah, wurde ihm gesagt, du musst gerichtet oder beurteilt werden. Und er war erschrocken nach dem, was du gepredigt hast, vor denen du gepredigt hast. Und ihr könnt euch ja vorstellen, dass da jeder zusammenzucken würde. Und er fragt ganz überrascht, muss auch Paulus sich dieser Beurteilung stellen? Und der Engel des Herrn sagte, auch er wird vor denen gerichtet werden, denen er gepredigt hat. Und dann dieser Ausspruch Bruder Brenhims, ich habe dasselbe Evangelium gepredigt, dasselbe Wort verkündigt, habe genauso getauft, wie er getauft hat und alles so gelehrt, wie er's gelehrt hat. Wenn er bestehen wird und die ihn gehört haben, dann werde auch ich mit denen bestehen, die mich gehört haben. Es war gerade zu Ende gesagt und wie ein Millionenchor kam es aus dieser großen Schar, die er zum Herrn führen durfte, darauf ruhen wir aus. Es ist dasselbe Evangelium, derselbe Gott, Jesus Christus, derselbe gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Und das Gleiche möchten auch wir sagen können an jenem Tage. Ich habe dasselbe Wort gepredigt, das gleiche Evangelium, alles stimmte hundertprozentig überein. Oh, welch ein Jubel wird es sein, dort vor dem Angesicht des Herrn. Es wird ja kein Gericht in dem Sinne sein, dass jemand verdammt werden soll, denn das Gericht kommt ja erst nach den 1000 Jahren. Aber eine Beurteilung anhand dessen, was Gott am Anfang geredet und wohin wir jetzt am Ende zurückgebracht worden sind. Niemand sollte es leicht nehmen, denn so hat es Gott gefallen, der ja von sich selber sagt, ich bin der Erste und bin der Letzte. Nicht das, was dazwischen liegt, sondern wie er am Anfang war, so muss er am Ende sein. Was er am Anfang getan hat, muss er am Ende tun. Und Wiedererstattung hat mit dem zu tun, dass das, was einmal da war und dann nicht mehr ist, wieder zurückgebracht und wieder da ist. Und so sind wir dem Herrn dankbar, dass wir diesen direkten Anteil an dem haben dürfen, was er jetzt tut. Und in diesem Plan Gottes möchten wir bleiben, bis der Herr kommt. Bruder Ross hat vorhin über seine Lippen gebracht, dass wir sagen können, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und wir werden feststellen, wenn der Herr uns etwas nimmt, wird er uns etwas Besseres dafür wiedergeben. Er hat noch nie mehr genommen, als er gegeben hat. Er hat immer noch mehr gegeben, als er genommen hat. Und wir werden ihm von Herzen dafür danken. Ich wünschte nur, dass allen das Reden Gottes nicht nur im Gedächtnis oder in den Köpfen ist, sondern dass es eine lebendige Offenbarung Gottes in unseren Herzen geworden ist. Und dass wir dankbarer werden, dass Gott uns in sein Heilsgeschehen hineinbezogen hat. Denken wir an die Millionen um uns herum, an die Milliarden, die auf Erden wohnen, und da ist ein kleines Häuflein. Menschen, die überhaupt nichts bedeuten, die keinen Rang und keinen Namen haben. Leute, die fast zu ungeschickt sind, um in dieser Welt klarzukommen, die es gerade so schaffen, über diese Erde zu gehen. Und dass Gott in seiner großen Gnade dich und mich angesprochen, gerufen, ja, dass er sich unser angenommen und uns sein Wort und seinen Willen geoffenbart hat. Hier, ehe Paulus Kapitel 9 schrieb, hat er ja die letzten Worte im 8. Kapitel geschrieben. Weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendetwas anderes Geschaffenes wird imstande sein, uns von der Liebe Gottes zu scheiden, die da ist in Christus Jesus, unserem Herrn. Seit etwa 107 oder 8 Jahren wird ja die Rede oder diese Formel angewandt, bis dass der Tod euch scheide. Hier gibt es kein Scheiden, sondern ein Verbundensein mit Gott in alle Ewigkeit. Auf Golgatha, als Christus starb, war nicht unsere Scheidung von Gott, sondern unsere Versöhnung mit Gott. O, das Programm Gottes ist dem menschlichen Programm total zuwider. Und deshalb können die Menschen es auch nicht einordnen, weil sie es mit dem Verstande versuchen. Wer es durch den Geist geoffenbart bekommt, dem wird es durch den Geist tatsächlich Wirklichkeit. Er kann es vielleicht nicht ausdrücken, aber für sich weiß er es doch im Herzen. Hier waren noch 2, 3 Punkte, die mir auffielen, als gelesen wurde. Von Vers 6 steht, ich will damit aber nicht gesagt haben, dass Gottes Verheißungswort hinfällig geworden sei. Denn nicht alle, die aus Israel stammen, sind Israel. Und nicht alle sind schon deshalb, weil sie Abrahams Same sind, auch seine Kinder. Sondern in Isaak soll dir Nachkommenschaft genannt sein. Wir könnten das weiter ausführen. Wir haben es hier schon getan. Isaak war der Sohn der Verheißung. Abraham hatte viele Söhne. Aber Isaak war der Sohn der Verheißung. Er hatte das Erbrecht. Er hatte Anspruch auf Segen. Er brauchte Abraham nicht zu ersuchen, ihm etwas zu hinterlassen. Nein, er wusste, dass er automatisch derjenige ist, dem alles gehört. Und wenn man dann, wo ist es in 1. Mose 25, aber das wollen wir gar nicht nachlesen, Abraham hat all den anderen Söhnen Gaben gegeben, aber dem Isaak hat er sein ganzes Vermögen hinterlassen. Es gibt mancherlei Menschen, denen gibt Gott Gaben und dann lässt er sie gehen. Er hat ihnen Gaben gegeben und lässt sie dann anschließend gehen. Aber es gibt auch Menschen, die einfach aus der göttlichen Verheißung heraus durch das Wort ins Dasein gerufen worden sind. Ihnen steht alles zu, was wir in Christus Jesus, unserem Herrn, haben. Es heißt hier in Vers 8, nicht die leiblichen Kinder sind damit auch Gottes Kinder, sondern die Kinder der Verheißung. Ist das nicht ein wunderbares Wort? Wem ist das bis heute aufgefallen? Es haben viele Menschen doch über Gottes Wort gepredigt. Es wird ja doch nicht heute angefangen mit der Predigt über Gottes Wort. Durch Jahrhunderte ist gepredigt worden. Aber das, was Gott in dieser Zeit in seinem Heilsplan geoffenbart hat und die Klarheit, die er uns aus Gnaden geschenkt hat, die hat es wirklich nie gegeben. Es ist der Abschluss aller Dinge. Wohl hat es Menschen gegeben, die zu ihrer Zeit das Wort der göttlichen Verheißung aufgenommen haben. Die hat es immer gegeben. Aber dass man die Gesamtübersicht bekäme und die Einführung in den ganzen Heilsratschluss Gottes, das war vorher gar nicht so möglich. Und ich kann es euch auch sagen, warum nicht. Die Verkündiger in den fast 2000 Jahren, sie haben das Alte Testament vom Neuen abgekoppelt und haben das Neue gedeutet, wie sie wollten. Und somit hatten sie gar keine Richtung, sie hatten gar keine Grundlage, auf der sie bauen konnten. Heute wissen wir, dass wir zurückgebracht worden sind und auferbaut wurden auf dem Grund der Apostel und Propheten, wo Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Und auch was die Wiedererstattung betrifft, das kann jeder deutlich nachlesen in Apostelgeschichte 3. Da steht, wie es der Herr seit der Urzeit her durch den Mund all seiner heiligen Knechte oder Propheten verkündigen ließ. Nicht wie Menschen es heute deuten, sondern wie Gott es durch den Mund seiner Knechte und Propheten von Anfang an verkündigen ließ. Und daher auch die Betonung des prophetischen Wortes für diese Zeit, das ja in der Zeit, wo es sich erfüllt, als helles Licht an dunklem Orte scheint. In diesem 9. Kapitel sind so viele kostbare Gedanken, die man alle gar nicht ausschöpfen kann. Aber wir lassen ja Gottes Wort nicht nur in den Versammlungen, sondern auch täglich zu uns reden. Und wir vertiefen uns ja darin. Auch Vers 28, denn sein Wort wird der Herr, indem er die Dinge sicher und Schlag auf Schlag verlaufen lässt, zur Ausführung auf der Erde bringen. Immer wieder geht es um das Wort, denn sein Wort wird der Herr. Nicht meine und deine Vorschläge, nicht deine und meine Wunschträume, sondern sein Wort. Und in seinem Worte hat er den gesamten Heilsplan festlegen lassen. Nur noch hier den letzten Vers. Von dem geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Felsen des Ärgernisses. Und wer auf ihn sein Vertrauen setzt, wird nicht zu Schanden werden. Unser Herr war beides, für die einen ein Felsen, auf dem sie sich gründen konnten, und für die anderen ein Ärgernis, ein Anstoß. Das Gleiche war jede göttliche Botschaft und jeder Prophet und Mann Gottes, der jemals aufgetreten ist. Im Jesaja 50 steht von Vers 6, meinen Rücken habe ich denen hingehalten, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mir den Bart raufen. Mein Angesicht habe ich vor Beschimpfungen und Speichelwurf nicht verhüllt. Doch Gott, der Herr, hilft mir. Darum habe ich mich auch nicht entehrt gefühlt. Darum habe ich mein Antlitz hart wie Kieselstein gemacht. Ich wusste ja, dass ich nicht beschämt werden würde. Ihr wisst, dieses Wort trifft ja auf unseren Herrn zu. Man hat ihn den Bart gerauft und, wie wir schon gesagt haben, ins Angesicht gespien. Er ließ alles über sich ergehen, sämtliche Beschimpfungen vom Beelzebub bis zum Letzten. Und er hat nichts zu erwidern gehabt, und es steht hier, er fühlte sich dadurch nicht entehrt. Ihr wisst ja, dass Menschen, wie Paulus es sagt, durch Ehre und Schande auf Erden gehen. Aber wenn jemand weiß, dass es nicht um ihn geht, sondern um die Sache Gottes, dass es nicht ihn trifft, sondern dass im Grunde genommen Gott getroffen werden soll. Und wer darüber im Zweifel ist, den möchte ich doch ganz herzlich fragen, was hatten die Menschen gegen Jesaja? Was hatten sie gegen all die Propheten? Wer waren diese Menschen? Es waren die Träger des Wortes Gottes. Gott wollte von Anfang an diese Menschen, ja, ich meine, Gott hat sie von Anfang an gebraucht, aber Satan wollte das Wort und damit den Plan Gottes zerstören. Wen hat er zerstört? Doch nicht das Wort. Das Wort ist heute noch hier. Aber all die Propheten, die mussten es büßen, nur weil sie Träger des Wortes Gottes waren. Und als Christus, unser Herr, als das Wort selber Fleisch wurde, da führt Bruder Brenhem so schön aus. Er musste ja auch zur Hölle hinunterfahren, wie geschrieben steht. Und das sagt Bruder Brenhem, der Teufel habe ihn dort empfangen. Und gesagt, als ich Abel tötete, meinte ich dich schon zu haben. Und als ich alle Propheten tötete, habe ich immer gemeint, jetzt habe ich dich. Aber nun bist du endlich hier. Und ihr kennt ja die ganze Geschichte. Unser Herr hat auch da das Machtwort zu sagen gehabt. Er hat dem Teufel die Schlüssel abgenommen, hat ihn überwunden und die Hölle und den Tod und ist am dritten Tage auferstanden und er lebt. Und nicht nur das, sondern alle, die im Glauben an ihn gestorben waren, all die Träger seines Wortes, die sind ja mit ihm auferstanden und sind vielen in der heiligen Stadt erschienen. Unser Gott macht alles wohl. Und hätten wir die Propheten dann fragen können, ihre Antwort wäre gewesen, es hat sich alles gelohnt. Auch sie werden nicht immer verstanden haben, welche Wege Gott sie führte. Aber eins war gewiss, sie wussten, dass das Wort an sie ergangen war. Und sie wussten, dass sie nicht nur als Menschen die Zielscheibe waren, sondern als Träger des Wortes Gottes. Und wenn es in dieser Zeit genauso sein soll, wisst ihr, und damit verrate ich euch kein großes Geheimnis, in den Tagen Bruder Brenhems wütete die ganze Hölle gegen ihn. Alle anderen Evangelisten wurden in Ruhe gelassen. Allen ging es so gut wie keinem anderen guten Geschäftsmann, denn sie haben aus der Sache Gottes ja manches gemacht. Aber die Wut des Feindes war gegen einen gerichtet. Und er musste dann eines Tages auch aufgeräumt werden und ist nicht mehr da. Alle anderen, die werden so weitermachen, bis sie irgendwann aus Altersgründen sterben. Aber die Knechte Gottes, die Träger des Wortes, denen hat der Teufel manches auf Erden zugesetzt, weil er von Anfang an die Zerstörung des Planes Gottes und die Durchkreuzung dessen, was Gott sich vorgenommen hatte, eigentlich bewerkstelligen wollte. Um den Gedanken des Wortes noch ganz kurz zu betonen, lasst mich aus Matthäus, dem 12. Kapitel, die letzten Verse lesen und dann aus dem 13. Kapitel ebenfalls noch einige Verse. Matthäus Kapitel 12, hier lesen wir Vers 49. Da streckte er seine Hand aus zu seinen Jüngern hin und sagte, seht, diese hier sind meine Mutter und meine Brüder, denn wer den Willen meines himmlischen Vaters tut, der ist mein Bruder und Schwester und Mutter. Ihm wurde ja berichtet, draußen steht deine Mutter und deine Geschwister. Und der Herr erhebt seine Hand, streckt seinen Arm aus und zeigt auf seine Jünger, auf die, die alles verlassen, die wirklich von Herzen in seine Nachfolge getreten waren und sagten, das sind sie, die den Willen meines himmlischen Vaters tun. Das sind meine Brüder, meine Mutter, meine Schwester, das sind sie. Wir sprachen ja schon heute oder gestern über den Willen Gottes. Jetzt in Kapitel 13 von Vers 18. Ihr sollt also die Deutung des Gleichnisses vom Sämann zu hören bekommen. Bei jedem, der das Wort vom Reich hört und es nicht versteht, da kommt der Böse und reißt das aus, was in sein Herz gesät ist. Bei diesem ist der Same auf den Weg längs hin gefallen. Es muss uns alle bewegen, wenn wir ein solches Wort des Herrn lesen. Hier geht es ja nicht nur um eine Predigt, die ein Evangelist hält, oder um irgendeine Ansprache, um irgendein Referat. Hier geht es doch ganz klar um das Wort Gottes, um das Wort, das direkten Bezug zum Reiche Gottes hat, nämlich zu dem, was sich im Reiche Gottes abspielt, nicht was da politisch gedeutet und religiös manipuliert wird, sondern hier geht es um das Wort vom Reich, also um das wahre Wort, um das echte Wort, um das Wort Gottes, das sich mit dem Reiche Gottes befasst, ja, das damit zusammenhängt, um uns zu zeigen, was Gott in seinem Reiche geplant und was er vorhat. Und trotzdem steht hier geschrieben, bei jedem, der das Wort vom Reich hört und es nicht versteht, da kommt der Böse und reißt das aus, was in sein Herz gesät ist. Bei diesem ist der Same auf den Weg längs hingefallen. Das ist trauriger, als wenn jemand nie das Wort vom Reich gehört hat. Und wenn wir es in unsere heutigen geläufigen Worte oder in ein Schlagwort fassen wollen, dann wäre es die Botschaft Gottes für diese Zeit, die alles beinhaltet, was zum Reiche Gottes gehört. Und wer es vernimmt, es aber nicht versteht, zu dem kommt der Böse, reißt alles heraus und nimmt es aus seinem Herzen, und der Same ist bei einem solchen Menschen an den Weg gefallen. Es war nur eine vorübergehende Sache. Gehört, aber nicht verstanden. Gehört, aber nicht völlig geglaubt, nicht völlig aufgenommen. Gehört und trotzdem an diesem und dem vorbeigegangen. Gehört und sich nicht in Verbindung bringen lassen mit dem ganzen Worte Gottes, um Wort Gottes aufbauen zu können und dem Herrn in allen Dingen Recht geben, sondern es nicht zu verstehen und Daraus brauchen wir auch kein Geheimnis zu machen, wer diejenigen sind, die Gottes Wort nicht verstehen. Es sind alle, die von sich selber überzeugt sind, dass sie schon immer recht hatten, schon alles wussten, ihnen war schon immer alles klar, ehe es überhaupt verkündigt worden ist. Das sind diese Menschen. Bei ihnen war es eine vorübergehende Sache. Es fiel längst auf den Weg und solche Leute ziehen dann auch ihres Weges, obwohl sie das Wort vom Reich gehört haben, es aber nicht verstanden. Dann heißt es zweitens, wo aber auf die felsigen Stellen gesät worden ist, das bedeutet, einen solchen, der das Wort hört und es für den Augenblick mit Freuden aufnimmt, er hat aber keine feste Wurzel in sich, sondern ist ein Kind des Augenblicks. Wenn dann Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes willen eintritt, wird er sogleich irre oder Anstoß nehmen. Dieses Wort ist ganz schwerwiegend. Haben wir gemerkt, worum es hier geht? Es geht darum, dass wir das Wort hören. Wenn sich aber Verfolgung um des Wortes willen, das wir gehört haben, erhebt und aufmacht, dann werfen wir die Flinte ins Korn und ziehen unsere Wege. Das sind Menschen, nicht unsere, sondern das verhüte Gott. Aber es gibt solche Menschen, die das Wort hören. Es kann in ihnen aber keine feste Wurzel schlagen. Alles ist so stürmisch und es geht so hin und her. Ein Wachstum ist gar nicht möglich. Sie sind in sich selber zerrissen und können dem Worte nicht den Platz und den Ackerboden in ihrem Herzen zur Verfügung stellen, wie es eigentlich sein müsste. Hier steht tatsächlich geschrieben, wo aber auf die felsigen Stellen gesät worden ist, das bedeutet einen solchen, der das Wort hört und es für den Augenblick mit Freuden aufnimmt. Ja, da ist eine Begeisterung über den Botschafter und die Botschaft, dass man meint, hier gehen alle Pferde durch. Und wenn diese anfängliche Begeisterung vorbei ist und die Realität so langsam sich einstellt, dann wird die Begeisterung nichts hinter sich zurücklassen. Wenn dann sogar noch Verfolgung in Verbindung des Wortes, das Gott geredet hat, aufkommt, dann ist alles vorbei, dann ist alles zu Ende. Und solche Menschen werden als Kinder des Augenblicks bezeichnet. Als drittes wird uns gesagt, wo sodann unter die Dornen gesät worden ist, das bedeutet einen Menschen, der das Wort wohl hört, bei dem aber die weltlichen Sorgen und der Betrug des Reichtums das Wort ersticken, so dass es ohne Frucht bleibt. Dieses Wort wird ganz und gar ernst. Ihr merkt, jedes dieser drei Dinge wird immer ernster und der Spielraum wird immer enger. Und wenn wir meinen, dass irgendwo und irgendwann andere angesprochen waren, dann müssen wir zugeben, auch wir alle werden hier angesprochen. Es gibt keinen, der hier seinen Kopf aus der Schlinge ziehen kann. Wir alle werden angesprochen und von Gott zu einer Selbstprüfung aufgefordert, wie wir das Wort aufgenommen, auf welch einen Boden es gefallen, welche Umstände uns begleitet haben, seitdem wir das Wort hörten und ob es hat Frucht bringen können und wie die Dinge eigentlich liegen. Wenn wir bei allem nur an andere denken, dann brauchten wir gar nicht hierher zu kommen. Dann könnten wir doch gleich zu Hause bleiben, denn dasselbe können wir auch zu Hause tun. In der Versammlung ist die Selbstprüfung am Platze. Und Gott redet zu uns und möchte, dass wir uns seinem Worte stellen. Hier geht es um weltliche Sorgen. Und wer hat sie schon nicht? Wer hat sie nicht? Wer Geld hat, hat Sorgen. Wer keins hat, hat auch Sorgen. Und ganz gleich, wen man nehmen will, jeder Mensch, auch wenn er manchmal sehr fröhlich tut, wenn man ihn ab und zu in seinen vier Wänden sehen könnte, dann wüsste man, dass auch da manche Not und manche Sorge ist, die nach außen gar nicht sichtbar wird. Und trotzdem muss ja irgendwie eine Schar übrig bleiben, die von all diesem unberührt bleibt, die durch alle Sorgen, die durch alle Nöte, durch den Betrug des Reichtums, durch alles das, was das Wort ersticken kann oder will, dass es eine Schar gibt, die erhalten bleibt. Und es heißt hier von Vers 23, wo aber auf den guten Boden gesät worden ist. Das bedeutet, einen solchen, der das Wort hört und auch versteht. Diese bringt dann auch Frucht. Und der eine trägt hundertfältig, der andere 60-fältig, der andere 30-fältig. Das ist also die letzte Schar, die in diesen Gleichnissen Erwähnung findet. Eine Schar, die die ersten drei Prüfungen besteht. Und lasst uns heute hier ganz deutlich hören und das mit ganzem Herzen. Die vierte Schar muss die drei ersten Hürden genommen haben. Die vierte Schar muss die ersten drei Prüfungen bestanden haben. Sie muss unbeschadet durch diese ersten drei Stadien hindurchgehen können, um am Ende in die vierte eingereiht zu werden und Frucht zu bringen. Dann, ob wir hundertfältige oder 60-fältige oder 30-fältige bringen, darüber brauchen wir gar nicht mehr zu streiten, je nach der Fülle des Baumes und der Frucht. Das ordnet ja Gott schon selber. Wichtig ist, dass wir aber zu diesen Letzten gezählt werden können. Daran wäre mir alles gelegen. Für mich selber und für alle, die das Wort Gottes in diesen Tagen hören. Wenn der Herr Jesus sagt, das Evangelium vom Reich, oder wenn hier geschrieben steht, wer das Wort vom Reich hört, damit die anderen Übersetzungen sagen ja sowieso alle Königreich, Englisch und vielleicht manche anderen auch. Es geht um das Königreich Gottes. Es geht um das Reich Gottes. Und in diesem Reiche, so haben wir es gesagt, gibt es nur einen König. Sein Wort ist maßgebend. Und wir merken, beim ersten wurde gesagt, dass sie es nicht verstehen. Beim zweiten und dritten bleibt dieser Gedanke aus. Und beim vierten wird dann erwähnt, Das aber sind solche Menschen, die das Wort hören und auch verstehen. Und diese sind's, die Frucht bringen, ganz gleich, wie viel es sein mag. Jetzt liegt der Maßstab an der Frucht. Was ist die Frucht? Woran erkennen wir sie? Worin besteht sie? Darüber können wir heute mit Sicherheit nicht mehr sprechen. Aber es würde mir schon genügen, wenn der Herr mich in diese Schar einordnen könnte, dass ich durch seine Gnade, mit seiner Hilfe und seiner Kraft die ersten drei Hürden nehmen kann. Und dass ich unbeschadet vor seinem Angesicht erscheinen und sein Wort aufnehmen, es verstehen, biblisch in seinem Reiche einordnen, und dann möge er aus Gnade die Frucht an uns allen wirken, wie er sie finden möchte bei seinem Kommen. Das schenke der Herr mir und das schenke er uns allen aus Gnaden, dass wir das Wort vom Reich Gottes, die gesamte Botschaft, die uns den Heilsplan Gottes erläutert, die uns hineingeführt hat in diese göttlichen Dinge, dass wir die Worte Gottes hören, im Glauben aufnehmen, bewegen und bewahren und dass sie uns zu einer Offenbarung in unserem Herzen werden. Ich bin der Überzeugung, Gott wird es uns gelingen lassen aus Gnaden. Seid ihr der gleichen Überzeugung? Dann wollen wir heute unserem Gott gemeinsam die Ehre und die Anbetung darbringen. Wir werden nicht vergessliche Hörer gewesen sein, sondern Menschen, denen das Wort Gottes geoffenbart wurde und die somit in den Plan Gottes eingeführt werden durften aus Gnade. Dafür wollen wir uns jetzt bei unserem Herrn bedanken und ihm die Ehre geben. Wenn wir heute noch darum bitten müssten, dass wir dem Herrn danken, so würde ich fast schon jetzt sagen, das wäre nicht recht. Unaufgefordert wollen wir alle unser Herz und unseren Mund öffnen und unserem Gott von ganzem Herzen danken. Lasst uns dazu nach vorne kommen.
So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Mein Blut bespringt und segnet rein, o Gott, es lag dich vor, ich vor. So
einige Chorusse wirklich entspannt in der Gegenwart des Herrn gemeinsam singen. O, es ist Jesus, o, es ist Jesus.
O, es ist Jesus, o, es ist Jesus.
Halleluja.
Himmlischer Vater,
o Gott,
alle herzlichen Dank,
Gott,
für dein teures und heiliges Wort, durch welches du zu uns geredet hast. An diesem Tage, in diesen letzten Stunden, o Herr, wir können nicht anders wie deinen Namen preisen, dich erheben, Herr, denn du meinst es so gut mit uns, o Herr, wie ein Vater mit seinen Kindern, Herr, so meinst du es mit uns, o Herr. Und wenn ein irdischer Vater nicht imstande ist, seinen Kindern das zu geben, was ihnen Not tut, Herr, aber du bist unser himmlischer Vater. Du bist imstande, Herr, uns nicht um Versprechungen zu geben, sondern sie auch einzulösen. Wir beten dich an, Herr, und danken dir, dass du gegeben hast, Herr, die wir bitten und verstehen, Herr. Dank sei dafür, in Jesu Namen. Amen.
Amen. Von ganzem Herzen danke ich dir in dieser Stunde, in der wir uns dessen bewusst geworden sind, was es bedeutet, in deiner Gegenwart, in deinem Namen, dein Wort, das Wort vom Reich Gottes zu hören, aufzunehmen und zu bewahren.
Amen.
Dieses Wort wird zu seiner Zeit das hervorbringen, was es im Text schon beinhaltet und als Verheißung darin schon ist. Das wird als Realität hervorkommen zur Ehre und zum Preise deines Namens. Es beugt mich und uns alle, und wir bitten dich darum, Herr, schenk uns ein demütiges Herz. Es ist nicht unser Verdienst, geschweige unsere Würdigkeit, sondern allein dein Erbarmen und deine Gnade, dass du dich herabneigst und mit Menschen sprichst, mit denen andere zum Teil nicht mehr sprechen wollen. Herr, wie können wir das fassen? Wie können wir es einordnen? Wir könnten uns auf unser Antlitz werfen und dir die Huldigung, den Preis und die Anbetung darbringen. Du hast dich erniedrigt wie kein anderer. Und bist auch erniedrigt worden. Und das bis zum Tode am Kreuz. Gehorsam, auf dass die Schrift erfüllt werde und die Gemeinde erlöst wird. Herr, alles war Erfüllung der Schrift an dir. Alles ist Erfüllung der Schrift an uns. Du, der Bräutigam, und wir, die Braut, wir bitten dich, treuer Herr, mache aus uns Menschen, die in dieser Welt schon das Übernatürliche erlebt und geschmeckt haben, Menschen, die teilhaftig geworden sind deines Wortes, deines Wesens und die deinen Geist empfangen haben, die ewiges Leben in sich tragen. Herr unser Gott, Wir danken dir, dass du solches alles getan hast und wirst nicht ablassen, bis dein Werk vollendet ist. Und am siebenten Tage werden wir gemeinsam ausruhen, die 1000 Jahre hindurch. Treuer Herr, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. O Gott, das sei unser Gebet, nicht mit den Lippen, sondern mit dem Herzen. Und so glauben wir es auch. Wir danken dir nochmals und legen dir alle hin. Auch unsere Geschwister, die sich der Fürbitte empfohlen haben. Herr, du kennst alle Nöte, weißt um alles bei einem jeden. Treuer Gott, lass keinen zuschanden werden, der sein Vertrauen auf dich setzt. Herr, erstatte uns alles in einer solch mächtigen Weise wieder, dass wir uns darüber freuen können und deinen Namen loben und preisen. Du hast mit uns geredet, wir haben dein Wort aufgenommen und haben es durch Offenbarung deines Geistes verstanden. Habe Dank dafür. Habe Dank, Preis, Ruhm und Anbetung in Ewigkeit. In Jesu Namen. Amen.
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 Du bist
euch doch noch einander Gottes Segen.